Zuerst, meine Teuren, einen guten Morgen. Bekam ich eine Karte von einer lieben Schwester, die viele Jahre auch mit hier war, unsere Gerda Ulbrich. Ich grüße euch alle und seid gesegnet, die gesamte Versammlung, und gegrüßt von eurer Gerda. Es ist Sonntagmorgen, 16.06., habe gestern Abend dem ersten Wortdienst per Telefon mitgehört. Es war mir, als wenn ich mitten unter euch, den geliebten Geschwistern, gesessen hätte. Das Wort hat mich sehr erquickt und erfreut. Schön, dass wir neben uns auch noch einige Geschwister haben, die über Telefon mit zuhören können. Ich weiß gar nicht, womit ich beginnen soll. Es hat mir leid getan, dass ich das Thema gestern nicht abschließen konnte. Vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt, weil es nicht nur etwas ist, was in fernen Dimensionen abläuft, sondern eben auch hereinragt im Ablauf des Tages und das in unserem Leben, die Himmel herrschen. Wir geben das Thema einfach einmal ab. Und wenden uns heute Morgen mehr der Erde zu. Und das ganz sichtbar mit einem Volk, das Gott in seinem Heils- und Rettungsprogramm als wesentliches Teil mit eingefügt hat. Es geht also heute Morgen um Gottes Heilsgeschichte, dass sie nicht auf einmal in Erfüllung geht. Und das ist sehr wichtig zu erkennen, dass diese Rettungsabläufe in der ganzen Schöpfung in den Lauf der Äonen eingebettet sind, anders kann man sie nicht erklären. Liebe Geschwister, wir reden ja oft von Heilsgeschichte, aber dieser Begriff, den gibt es in der Bibel nicht. Und deshalb müssen wir ihn immer wieder einmal erklären. Dieser Begriff Heilsgeschichte setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Geschichte und Heil, Rettung. Und da frage ich manchmal hinein, was ist Geschichte? Geschichte ist der Ablauf von Ereignissen im Ablauf der Zeit. Geschichte. Und die Geschichte läuft horizontal. Sie läuft von A bis B. Sie läuft immer linear. Und jetzt kommt Rettung. Heilsgeschichte, Rettungsgeschichte. Was ist Heil- und Rettungsgeschichte? Sie läuft nicht wie die Weltgeschichte, von A bis B. Sie läuft auch nicht linear, chronologisch ab. Nein, läuft sie nicht. Sie läuft kairologisch. Das heißt, bestimmte Etappen der Rettungsgeschichte setzt Gott fest. Sie läuft nicht synchron mit der Weltgeschichte, dass wir sagen könnten, die Weltgeschichte ist sogar Heilsgeschichte. Das stimmt überhaupt nicht. Weil Gott nicht immer rettet. Er kann sogar aussetzen, hunderte Jahre. Da ist von ihm nichts zu sehen und nichts zu hören. Malachi bis Matthäus, 600 Jahre. Ja. Wo ist die Geschichte? Das setzt Gott aus. Heilsgeschichte sind Rettungsaktionen inmitten der laufenden Geschichte. Und das betrifft dann nicht alle, sondern nur immer ganz wenige Einschnitte. Die Einschnitte setzt Gott. Und das ist grundsätzlich zu wissen, dass Gott nicht alles mit allen zu gleicher Zeit macht. Bitte tief eingraben, wenn wir die Weltgeschichte zu beurteilen lernen. Es ist ein Jammer, dass unser Übersetzer kaum davon den Lesern teilnehmen lassen, dass der Heilige Geist für diese unterschiedlichen Abläufe auch zwei unterschiedliche Begriffe gesetzt hat. Den Chronos und den Kairos. Alle beiden Wörter finden wir in unserer Bibel mit Zeit wiedergegeben. Und doch sind sie unterschiedlich. Eine Ausnahme ist also die konkordante Wiedergabe. Und wer mal Durchblick haben will, wie das abläuft, der soll sich anhand der konkordanten Wiedergabe das übertragen. Und ich habe mich so orientiert, dass ich in meiner Elberfelder Bibel immer das Wort Zeit braun anmale, wenn es um Kairos geht. Und Kairos ist nicht Chronos. Kairos ist ein festgesetzter Zeitabschnitt. Ein Zeitabschnitt, der von oben nach unten in die Geschichte hineinragt. Und dieser Zeitabschnitt, der kann einen Augenblick sein. Zum Beispiel, wenn wir uns hier versammeln, kann es sein, dass Gott sein Wort in unsere Lebensgeschichte hineinspricht. Eine Lebensgeschichte, die wir mit 60 Minuten hier absitzen. Zeit. Da spricht er herein. Und da wird dann die Geschichte zur Gottesstunde. Das sind die größten Stunden, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Inmitten der Zeit, wie heißt das Lied? Ewigkeit inmitten der Zeit. Das ist es. Also die Unendlichkeit, die ragt inmitten der Zeitgeschichte in meinem und deinem Leben hinein. Aber sie kann auch länger dauern. 3,5 Jahre ist ein festgesetzter Zeitabschnitt, ein Kairos. 7 Jahre, ein Kairos. Von Abraham lesen wir, dass er in einem ganz bestimmten Kairos geboren wurde. Weshalb? Weil aus ihm ein Volk gebildet werden sollte. Mose ist an einem ganz bestimmten Kairos geboren. Weshalb? Weil er das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen hatte. Unser Herr, als er kam, kam in einem Kairos. Und dieser Kairos dauerte, wie lange? 3,5 Jahre. Seine Lebenszeit 30 Jahre. Aber die aktive Rolle, die er als Sohn Gottes zur Erlösung war, 3,5 Jahre. Jetzt und heute, sagt Paulus, ist ein angenehmer Kairos. Eine angenehme Zeit der Gnade. Sie kommt so nicht wieder. Und da wird auf einmal die Bibel ganz lebendig. Und ich möchte das, die Skizze, die ist ja in 10 Minuten geschehen. Ich habe gar keine Zeit gehabt, sie richtig auszuführen. Aber ich wünschte, ihr würdet dieses Bild in eurem Herzen bewahren in Bezug auf Weltgeschichte, die da läuft, um uns und mit uns und dann die Heilsgeschichte wo wir als Glieder eingebettet sind in eine Gemeinde, die auch einen ganz bestimmten Zeitabschnitt besetzt. Vielleicht könntest du mal nur einmal ein Bild euch zu zeigen, wie ich das verstanden haben möchte. Unten läuft die Weltgeschichte ab. Und sie läuft genau wie die Äonengeschichte, die Zeitgeschichte. Und darin haben wir auch, je nachdem, mit 20, 40, 60, 80 Jahren unseren Lauf. Das ist die Zeitgeschichte. Und jetzt sehen wir, Heilsgeschichte ist eine andere Qualität. Sie läuft nicht auf der Ebene der Zeitgeschichte, sondern sie setzt ein und dann ist sie wieder zu Ende. Und da beginnt Gott manchmal neue Einschnitte der Rettung. Einschnitte der Rettung ist ja nur ein ganz kleines. Ich habe ja manches vergessen, zum Beispiel auch Pfingsten. Aber die Gemeinde, das habe ich gesagt, Leib Christi ist auch eine kairologische Heilsgeschichte. 2. Korinther 6. Das geht also dann weiter, wenn die Gemeinde verschwindet, dann spricht Gott wieder in ganz bestimmten Zeitabständen. Das wissen wir. Die Äonengeschichte hat einen Abschluss. Hebräer 9, Vers 26. In der Vollendung nicht der Welt. Der Äonen steht da. Und ich wünschte den Brüdern am Podium mal endlich zu lernen, was der Heilige Geist eigentlich grundlegend reingeschrieben hat. Nicht Kosmos und sondern Äonen. In der Vollendung oder Zusammenfassung der Äonen wird die Sünde abgeschafft sein. Und das habe ich euch schon angedeutet. Es gibt nicht nur einen Abschluss der Äonengeschichte, sondern ein Pleroma. Eine Vervollständigung der Kairoi. Das heißt, dass Gott einmal alle Rettungsaktionen im Ablauf der Zeitgeschichte zusammengebündelt vor sich hat. Liebe Geschwister, als ich das erahnte, was da in Epheser 1, Vers 10 steht, in der Zusammenfassung, da steht bei uns die Vollendung der Zeiten. Nein, da steht Kairoi dort. Wenn alle Aktionen, die Gott gesetzt hat, die zur Rettung dienen, einmal ein Pleroma haben, eine Vervollständigung haben, was wird das sein? Was wird das sein? Liebe Geschwister, was wird das sein? Da wird nicht nur das ganze All und alle Feinde unter die Füße des Christus gestellt sein. Das ist ja die erste Etappe. Dass sich das All unterordnet unter die Füße. Nicht unterwerfen. Das ist ein ganz schlimmes Wort. Des Boden müssen alle unterwerfen. Unterordnen ist das willentliche Unterstellen unter Christus. Und vielleicht komme ich dann nochmal drauf, aber ich bin, es ist gut, dass ich ein Konzept habe, euch das noch einmal sagen wollte, in der Vollendung der Kairoi, da hat das ganze Schöpfungsall Platz genommen, nicht unter die Füße, sondern unter das Christushaupt. Da ist es von der Unterordnung, die wir in Philipper 2 sehen. Alle Zungen werden bekennen, oben, hier, unten. Da ist es zur Lebensvermehrung in einem jeden Teil des Kosmos, des Alls gekommen. Wenn ein All Platz findet unter Christus dem Haupt, dann hat das All eine gliedhafte Zuordnung, wie wir es heute haben. Und das geschieht in der Vollendung der Kairos. Wichtig ist, wie klar der Heilige Geist uns die Abläufe der Heilsgeschichte wissen lässt. Nicht auf einmal, so wird es uns in seinem Wort mitgeteilt. Gott als der Allerhöchste tritt sehr verborgen und verhüllt hervor. Bevor die Sünde das glückselige Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen zerstörte, gab es einen vertraulichen Umgang im Garten Eden. Dann der Einbruch der Sünde in Eden, das Exil und nur noch gelegentlich sprach Gott mit Menschen. Einige hunderte Jahre vergingen von Adam bis Noah. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch. Henoch, das war der siebente. Dann kommt der Methuselah, der Lamech und der Noah. Diese Namen, verdeutscht, zusammengesetzt, lautet: Der Mensch Adam ist gesetzt zum Sterben, neugezeugt zur Blume Gottes, herabsteigend wird er herrschen. Das sind die Namen von Adam bis Noah. Ein ganzes Gottesprogramm. Aber schon in der Anfangsgeschichte der Menschen zeigt sich der Eigenwille. Bitte unterscheiden wir das vom freien Willen. Das hat das Geschöpf, den hat das Geschöpf nie gehabt. Eigenwille, das Fleisch und das entartete Ich als eine grauenhafte Entwicklung. Da denken wir schon an den Brudermord Kain und Abel. Diese Epoche wurde ja mit der Sündflut abgeschlossen, wo nur 8 Menschen übrig blieben. Und Gott schreibt darüber in 1. Mose 6, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war voll Gewalttat, Frevel, Verbrechen. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Menge übersetzt, die gesamte Menschen- und Tierwelt hatte sich in ihrem ganzen Tun auf Erden zum Bösen gewandelt. Das war nicht Gottes Herrlichkeit, die sich da offenbarte, sondern das war waren verderbliche und gewaltige Gerichtsfluten, die alles unter sich begruben. Tsunami zu Weihnachten, Südostasien. 200.000 Menschen in ein paar Sekunden ohne Leben. Gott bleibt aber bei der Verwüstung nicht stehen, sondern fängt mit Noah und Sem ein neues an. Nein, vergessen hatte Gott die in den Fluten umgekommenen Menschen nicht. Sie sind sogar die Ersten, die von dem auferstandenen und lebendig gemachten Christus im Totenreich die Siegesbotschaft von der Erlösung, von dem Loskauf. Ich verwende generell den Begriff Erlösung, weil es ein Fremdwort ist. Da steht Abilythos, losgekauft. Von wo sind wir denn losgekauft worden? Nicht nur von uns selber und der Sünde, sondern von dem wir sklavenmäßig dienten, von Satan. Das musste bezahlt werden. Deshalb wurde Christus am Kreuz nicht, weil Gott das sein Vater gefordert hat, sondern das war die dringende Notwendigkeit. Wenn Gott wegen der Gerechtigkeit seine Schöpfung wieder zurückhaben wollte, dann musste dafür bezahlt werden. Und der Vater bezahlte in seinem und mit seinem Sohn am Kreuz die Sündenschuld des gesamten Kosmos. Noah und seine Frau, seine 3 Söhne und die Schwiegertöchter überlebten die Katastrophe und gingen aus der Arche. Diese 3 sind die Söhne Noahs: Sem, Ham, Japhet. Und von diesen aus wurde die ganze Erde bevölkert. Die Heils- und Rettungslinie, also wichtig zu wissen, läuft nun nicht über alle Söhne Noahs, sondern nur, wie läuft die Rettungslinie weiter? Über Sem nach Abraham. Ungefähr 350 Jahre dauerte diese Zeit. Diesen Mann hat Gott aus Ur in Chaldea, dem heutigen Irak, herausgeholt und gab ihm große Verheißung für seine Nachkommenschaft, die gesamte Völker- und Nationenwelt zu segnen und sie ins Licht zu führen. Das war und das ist und das bleibt das Konzept Gottes für die Auserwählung dieses Volkes Israel. Dazu steht er auch nach 4000 Jahren Geschichte, auch wenn die Theologie bis heute das Gegenteil behauptet, weil sie und die Kirchenwelt das neue testamentliche Gottesvolk sein wollen und von dieser diabolischen Verfälschung nicht loslässt. 1. Mose 12 und Jahwe sprach zu Abraham, gehe aus seinem Land und aus seiner Verwandtschaft. Kommt noch etwas. Und aus deines Vaters Haus. Das haben die auserwählten Glieder an dem Leib der Christi oft vergessen. Die Sklaven ein Leben lang ihrer Verwandtschaft. Wenn wir großspurig von Auserwählung reden, dann müssen wir wissen, was Auserwählung für eine Konsequenz hat in unserem persönlichen, familiären Lebensraum. Eins hat er Abraham nicht gemacht. Er hat sich nicht verabschiedet vom Vaterhaus. Wieso der Abraham den Vater mitgenommen hat, das führte dazu, dass Abraham nicht nach Kanaan kam, sondern nach Haran. Das war ein Umweg, das wollte Gott nicht. Erst als der Vater Abrahams gestorben war, müssen manchmal Familienglieder sterben, damit wir überhaupt wissen, wohin unser Weg geht. Nach Kanaan. Das heißt, wir kriegen doch nicht ein paar Quadratmeter Land zugewiesen, sondern unsere Bestimmung ist nach oben. Hier. Ist ja interessant. Ich zeige dir ein Land, sagt Gott. Welch ein großer Pädagoge. Und dann hat er gewartet, ob der Abraham sich von der Stelle bewegt und tatsächlich, der packt seine Sachen und geht. Als er auf dem Weg war, begegnet Jahwe ihn noch einmal. Und da sagte er ihm, nicht nur ich will dir zeigen, sondern ich will dir geben. Das ist ein Unterschied. Es hat eine tiefe Veränderung stattgefunden im Leben Abrahams, sich loszulösen von der eigenen Scholle. Wohin wir hineingeboren sind. Das ist ganz bedeutungslos. Auf dem Weg zu einer göttlichen Bestimmung, ja, bleiben wir auch manchmal zu lange stehen und müssen deshalb Umwege gehen. Abraham ging einen Umweg, hat mehrere Umwege gegangen. Das müssen wir wissen. Das liegt an der Eigenwilligkeit. Und die haben wir ja auch mitbekommen. Nur kurz mal zum Nachdenken. Ich will dich segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich fluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Und ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, dass, weil du dies getan hast, da ging es mit dem Sohn, den einzigen mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segne, deinem Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same wird besitzen das Tor deiner Feinde und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Eine ungeheure Segensfülle, auch in der Vermehrung, wird hier ausgesprochen. Vielleicht komme ich noch dazu. Eine wichtige Sache, die wir hiermit beachten müssen. Apostelgeschichte 7,2 und als der Gott der Herrlichkeit erschien er dem Abraham, das war von Stephanus, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Natürlich hat er dem Abraham nicht den ganzen Ablauf der Heilsgeschichte erklärt und mitgeteilt, sondern eben nur den speziellen Teil. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen für alle Nationen und Generationen der Erde sein. Weil zwischendurch kommen wir immer wieder mal Gedanken, wie weit sind wir denn bei diesem Eidschwur heute? Oder wo? Was habe ich mit Brüdern der Landeskirchengemeinschaft über diesen Vers diskutiert? Heute läuft die Segensvermehrung über Abraham. Wo sind denn die Generationen und Nationen ins Licht geführt worden? Warum können wir nicht warten, bis Gott soweit ist mit seinem Volk? Und da geht es um die chronologische Geschichte der Völker und Nationen und ihr Heil. Nun beginnt ein langer Weg der Entfaltung der Herrlichkeit Gottes. Ich habe ja die Themen überschrieben, Entfaltung. Das ist mir ganz neu wertvoll geworden. Dass der Christus in uns, in seiner Herrlichkeit, sich entfalten will. Alle Türen und Kammern und Zellen unseres Lebens durchdringen und besetzen will. Bitte lassen wir es zu und verriegeln nicht eine Tür. Geben wir dem Heiligen Geist und dem Christus in uns das Einverständnis, dass er uns völlig durchwohne. Er erbricht nicht eine einzige Tür. Er kann so lange warten. Und wenn wir es hier unten nicht bringen, dann wird es oben nachgeholt. Verlassen wir uns darauf. Der ist treu, weil er keine halbfertigen Figuren in seinem Christusleib haben kann. Das geht gar nicht, wenn er sich dem ganzen All als der Lebensträger und Vollender des Heils sich vorstellen wird. Ja, also, ein langer Weg der Entfaltung der Herrlichkeit Gottes mit Abraham über Isaak und Jakob hin zu den 12 Stämmen Volk Israel. Jakob und seine 12 Söhne, die Stammväter des kommenden Volkes Israel. Und wegen den verbrecherischen Verkauf Josef und einer schweren Hungersnot gelangen dann die 12 Söhne Jakobs nach Ägypten. 430 Jahre vermehrten sie sich zu einem großen Volk, aber nicht Ägypten, sondern Kanaan. Ein kleines Stücklein Land am Ufer des Mittelmeeres hatte Gott dem Abraham verheißen. Das war's. Deshalb wurde Mose erwählt und dieses Volk aus Ägypten durch die Wüste in das Land der Verheißung geführt oder zu führen. Deshalb war er erwählt. Und Gott allein trifft die Auswahl und stellt dieses Volk mit dem Namen Israel vor allen Völkern und Nationen der Erde. Eine fast 2000-jährige Geschichte mit Zeichen und Wundern und mit Blut und Tränen sehen wir vor uns stehen. Es sind gerichtsvolle Fußspuren Gottes mit diesem Volk. Das Wesensmerkmal einer Auserwählung ist nun eben, noch einmal, nicht alles mit allen auf einmal. Da bleibe ich schon wieder hängen. Das ist das, was ich schlecht einordnen kann. Soll ich weitermachen oder soll ich meine Pause machen? Der Satz, nicht alles mit allen auf einmal, finden wir in 1. Korinther 15, Vers 22. So wie sie in Adam alle sterben, alle, ohne Ausnahmen, kann sich keiner rausnehmen, so werden in dem Christus alle nicht auferstehen. Unterschied. Lebendig gemacht. Riesengroßer Unterschied. Und jetzt kommt ein Wort, das wir uns anstreichen müssen. Ein jeder von dieser ganzen Masse, ein jeder in der göttlichen Reihenfolge, in der göttlichen Ordnung. Und jetzt führt der Apostel Paulus auf, wie das abläuft. Diese Reihenfolge kommt jeder dran. Der Erste ist immer der Christus. und dann die des Christus sind. Und dann geht es weiter. Aber bei uns steht er dort und dann das Ende. So, und dann hört Gott auf. Verliert die Lust. Er hat ja seine Gemeinde. Da ist er glücklich in alle Äonen. Wer kann ihn nur entbinden, von seinem Auftrag gekommen zu sein, den Kosmos alles zu retten? Wehe, wer ihn davon entbindet. Ja. Da gibt's viel Feuer oben. Dann das Telos, der Abschluss, die Vollendung. Und dann könnten wir hinter dem Wort Ende, Vollendung, Doppelpunkt machen. Dann wird es nochmal aufgeführt, wie das abläuft. Wie das abläuft. Alle Herrschaften, alle Obrigkeiten, alle Gewalten, alle Autoritäten, eins nach dem anderen. Bis alle Feinde unter den Füßen des Christus sind. Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Unter seine Füße ist Unterordnung, aber später hebt er sie unter den Füßen auf in sein Gottes- und Vaterherz und macht sie alle als Glieder, wo er das Haupt ist. Das ist das Christusgeschehen. Und der Christus, der hat keine ewige Herrschaft. Auch wenn es manchmal in unserer Gesetzung steht. Er muss herrschen bis, haben wir mitbekommen?
Ja.
Das Bis ist eine Eingrenzung. Tatsächlich. Wie lange muss er herrschen? Bis alle Feinde eben unter seine Füße gestellt sind. Und von den Füßen geht es dann hinein als Glied. Es dauert lange. Der Letzte, der drankommt, in dieser Reihenfolge, das ist der Tod. Das ist der Letzte. Und gibt es dann noch einen, der da übrig bleibt, in irgendeiner Galaxie seine Existenz haben kann? Ich verstehe auch Brüder nicht, die Träger des Heiligen Geistes sind, warum sie keinen Durchblick finden in solche Aussagen. Wie vermauert und verblendet sind solche Menschen, die auch im Auftrag Evangelium verkündigen und wegen des Evangeliums Gott sich zu ihnen stellt und Menschen gerettet werden. Das wollen wir nicht vergessen. Von wegen, dass Gott nur uns hat, also die Heilsgeschichte, durch die er segnet. Nein, er segnet auch viel barmherziger über alle, die Träger dieses Geistes sind. Sind wir keine solchen furchtbaren Egoisten? Ja, da war ich stehen geblieben. Nicht alles mit allen auf einmal. Und wenn Gott nun den einen vor den anderen stellt oder eine Gruppe herausnimmt, dann nur deshalb, weil er mit den wenigen die anderen zurechtbringt und retten will. Das Ganze. Kann man denn das nicht verstehen als Glaubender? Muss man denn da jahrzehntelang Theologie studieren? Sagt mir das. Das lehrt doch die Schrift. Als Gott den Mose am Dornbusch berief, da wollte er unbedingt wissen, mit wem er es zu tun hat. Und in welchem Namen er zu seinem Volk gehen soll. Und Gott sprach aus dem brennenden Dornbusch heraus, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Diese Antwort genügte dem Mose nicht. Und Gott sprach erneut zu ihm, ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende, der Unveränderliche, der immer und überall dabei Seiende. Ich verändere mich nicht, weder in Raum noch in Zeit. Der in sich selbst existierende, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Als solcher sende ich dich zu meinem Volk, so sollst du zu den Kindern Israel reden. Jahweh, das ist mein Name, das ist kein Titel. Das ist sein Name. Das ist mein Name für die Äonen. Und das ist mein Gedächtnis von Generation zu Generation. Unter diesen Namen sollte Mose und Aaron das Volk segnen. Jahwe segne dich. Das kennt ihr alle. Und ich betone ausdrücklich, anders wie sonst, überall. Gepredigt und wo gesegnet wird. Jahweh segne dich und behüte dich. Jahweh lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jahweh erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Kennen wir alle. Die in einer kirchlichen Institution sind, das wissen die alle. Und wo irgendwas von Segen geredet wird, dann wissen wir das. Diesen Segenswunsch, der Israel gehört und in fälschlicher Weise auf die Christenheit übertragen wird. Wenn man nicht aus dem Namen Yahweh den Namen Herrn gemacht hätte, würde wohl kaum einer von den Theologen und Pastoren diesen Segen aussprechen. Verstehen wir? Da redet mir von Herrn, der Herr, steht aber Yahweh da. Und warum sagen sie es nicht? Weil sie keinen Bezug haben zu diesem Gott Israels, Yahweh. Dort steht Yahweh, segne dich und nicht der Herr. Herrn gibt es wie Sand am Meer.
Ja.
Die meisten Übersetzungen haben diesen Namen verfälscht. Ich sage es noch einmal. Und haben ihn mit Herrn wiedergegeben. Zwar manchmal auch mit großen Buchstaben, gekennzeichnet, wie zum Beispiel die revidierte Elberfelder. Aber wir sollten dort immer den Namen Yahweh lesen. Abspeichern. Es gibt Dinge, das können wir tun, die am PC arbeiten. Dinge, die gemerkt werden müssen, speichern wir sofort ab, sonst vergessen wir sie. Wenn es dann den Hebel auch bei uns gäbe. Abspeichern. Ja, lesen wir also Yahweh, weil er es so angewiesen hat. Auch das Vaterunser hat er die Bitte, was denn? Dein Name werde geheiligt. Die vielen Runterplapper wissen gar nicht, was unter den Namen eigentlich für ein Wesen steht. Mose führte das Volk nicht nur aus Ägypten heraus, sondern auch noch 40 Jahre durch die Wüste in das Land der Verheißung. Gott greift nicht wahllos in die Völkerwelt hinein und sucht sich dabei das Begabteste und Geeignetste heraus. Da hat er sicherlich die Germanen müssen rausnehmen, weil die ja ganz besonders gut sind. Ja. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall. Da lesen wir im 5. Mose, nicht weil ihr mehr wäret als alle anderen Völker, hat Yahweh sich zu euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid, was seid ihr? Hoffentlich, wir können uns mit reinklicken. Ihr seid das Geringste, das Schwächste, das Elendeste, das Unwerteste, das Verkommenste und das Verdorbenste Volk unter allen Völkern. Ich habe euch wegen Yahwehs Liebe zu mir gezogen. Nur euch allein. Von allen Geschlechtern und Völkern der Erde habe ich herausgestellt. Ihr seid ein Volk, was abgesondert wohnt und unter die Nationen nicht gerechnet wird. Der Begriff Nationen ist sehr bedeutsam, auch im Blick auf Israel. Und es ist einfach eine Lüge und nicht wahr, dass heute schon die Nationen Israel-Nationen sind. Da hat der Fritz Braun, der Willi Passertag und der Fritz Hanning Bader eine ganze Volksmenge verrückt gemacht. Das kommt erst, während Israel unter dem Fluchzustand steht, und zwar das Zwölf-Stämme-Volk, gibt es keine Segens- und Landvermehrung. Fluch ist es. Erst wenn die Fluchgeschichte abgeschnitten ist, wird Israel zum Träger in der Segensvermehrung und zum Segen für Nationen werden. Ich wollte das mal klar gesagt haben. Ihr seid ein heiliges Volk. Heilig ist also, wer da gar nichts wie herausgestellt, wer da gar nichts. Abgestellt. Für mich. Nicht für die anderen Völker, sondern für mich. Deshalb sind wir Heilige. Wir in Hohmersdorf, wir galten immer. Die Leute, die in die Stunde gingen, das waren der Heiligen. Das waren der Heiligen. Wir hatten in Hohmersdorf keinen anderen Namen. Der Heiligen hum, Sünsch und ihre Stunden. Erzgebirgisch. Die Heiligen haben am Sonntagabend ihre Stunde. Und ich wusste damals nicht, warum die Heilige sagen, aber doch, wir waren herausgestellt. Ein heiliges Volk, Yahweh, deinem Gott. Und dich hat Yahweh erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Wir halten zunächst fest, aus allen Völkern der Erde hat Gott nur dieses Volk erkannt und erwählt und das mit einer klaren, unauswechselbaren Bestimmung. Segensträger und Heilsvermittler für die Völker und Nationen der Erde sein. Und solange dieses Volk nicht gerettet wird, gibt's keine Evangelisation unter den Nationen. Und das hat die Juden und die 12 Aposteln verrückt gemacht. Dass auf einmal einer kam, der hat gesagt, ich habe den Auftrag für die Nationen. Ich bin ein Apostel der Nationen. Die haben sich im Kopf geschlagen, wo steht denn das? Sag mir doch das mal. Auf keinem Blatt im Alten Testament steht das. Dass die Völker und Nationen gerettet werden, das steht drin. Aber dass sie vor Israel eine Chance haben, in die Gegenwart Gottes zu treten, das gibt es überhaupt nicht. Das ist ja wichtig zu verstehen, weshalb es zu diesem Riesenkonflikt gab. Das ganze Apostelkonzil ist da voll, wie die sich gegenseitig bekämpft haben, widerstritten haben. Wie lange das gedauert hat, wissen wir nicht. Aber wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir überhaupt nicht Heilsgeschichte. Heilsgeschichte, jetzt haben wir begriffen, ist also nur ein Zeitabschnitt für eine ganz bestimmte Gruppe mit einem ganz bestimmten Evangelium. Haben Sie verstanden, was Heilsgeschichte ist? Sie läuft nicht chronologisch, weil sie einmal aufhört und Gott mit anderen wieder Rettungsgeschichte macht. Ich wünschte, dass das so tief in unserem Herzen, erst einmal Bewusstsein, das manchmal denken können und dann auch in unserem Herzen hinein verwurzelt sein kann. Jesaja 49, Jesaja 60, denn ich habe dich, Israel, dich, Volk, zum Licht über die Nation gesetzt, damit du mein Heil und meine Rettung seist bis an die Enden der Erde. Wissen wir ja, als sich der Herr verabschiedete von seinen, bevor es nach oben ging. Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Samaria, Judäa, bis zur letzten Grenze des Landes. So muss es übersetzt werden.
Ja.
Historisch muss es übersetzt werden, weil die 12 Apostel gar nicht rausgekommen sind. Die sind in ihrem eigenen Gedinge geblieben. Der Judas hat geschrieben an die 12 Stämme Israels. So, und der Petrus hat geschrieben an die Zerstreuten, oder an wen hat er geschrieben? An die Fremdlinge in der Zerstreuung. Das waren alles Israeliten. Und wenn Gott, ich muss am Konzept bleiben. Und Gott gab ihnen das Gesetz und die Propheten und redete mit ihnen zu Herzen. Aber sie waren halsstarrig, ungehorsam und wollten immer so sein wie auch die anderen Völker. Das ist ja auch unser Problem. Ne? Ja, wir möchten ja immer angleichen. Ja, nicht heraustreten hier, dass wir, naja, ist ja verständlich, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Natürlich sollen wir nicht mit der Kleidung von vorgestern im Mittelalter rumrennen, wie jetzt in Leipzig die ganze Schwarze, die wollten die Fürstlichkeiten darstellen wie vor Hunderten von Jahren. Und so rennen sie da rum, das brauchen wir ja nicht. Wir kleiden uns ganz normal, aber nicht auffällig. So, wir benehmen uns auch nicht besonders, nein, aber innerlich sind wir woanders ausgerichtet. Ja, sie gebrauchten ihren Eigenwillen und stellten sich hartnäckig und gegen ihrem Gott Yahweh. Gottes Absicht war ja, mit diesem Volk auch die anderen Nationen aus der Gefangenschaft der Sünde und aus der Finsternis ins Licht zu führen. Gottes Heilsplan besteht doch nicht darin, ein Volk, sondern alle Völker und Nationen, können wir den Völkern diese Rettung auch können wir sie ihnen auch gönnen. Dankeschön. Gönnen? Auch wenn sie Jahrhunderte später erst drankommen? Also es gibt keinen fürchterlicheren Egoismus als unter den Frommen. Alles geschenkt. Und gönnen den anderen nicht die Luft, wenn es nach Jahrtausenden auch ihnen das Leben geschenkt wird. Das ist entsetzlich. Hat überhaupt nichts mit Gott, Bibel und unseren Herrn zu tun. Ihr werdet sagen, Johannes, du bist da radikal. Ich bin nur konsequent.
Ja.
War da gar nichts. manchmal etwas temperamentvoll, aber sehr lieb. In meinem Herzen. Ihr wisst nicht, wie das hier drin bei mir. Also ich sage nebenbei, mein Herz steht ganz ruhig. Aber hier drin ist tiefer Friede, weil ich weiß, hinter diesem Evangelium steht eben auch die Sehnsucht und der Wonnenwille Gottes, endlich mal das ganze Erschaffene All bei sich zu haben. Verklärt, so wie es als Sohn und wie es wir schon jetzt sind. Gottes Heilsplan besteht nicht nur ein Volk, sondern alle Völker. Die Nation zu retten, zu segnen, und für diesen Auftrag sollte das Volk Israel geschult und ausgebildet werden. Wir lassen uns erinnern, noch einmal, an die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Durch dich und deinen Samen. Was will ich da machen? Da will ich alle Geschlechter, Generationen, alle Völker und Nationen der Erde segnen und zum Heil führen. Wir können doch den Missionsbefehl in Matthäus 28 gar nicht anders verstehen. Nun macht euch doch mal aus, ihr Jünger. Macht doch und tut doch, was denn? Alle Nationen zu Jüngern, ist die erste Etappe. Und mit diesem Evangelium, da war also der Glaube und die Taufe. Zwingend, zwingend. Glaube und Taufe. Und das doch dann im Namen Gottes, wo wissen wir? Und die 12 Apostel, nicht einer, hat in diesem Auftrag etwas gemacht. Von wegen, die haben getauft. Ging ja gar nicht anders. Nie in diesem Befehl. Nie. Immer in den Namen Jesu Christi. Von wegen, im Namen Gottes, des Vaters und Sohnes. Warum eigentlich? Hatten die nicht richtig hingehört, nicht gelesen? Die haben ganz genau gewusst, dass dieser Missionsbefehl heute nicht realisierbar ist. Wir beten aber trotzdem für die Mission und ihre Arbeit. Was da geleistet und gestorben wird, liebe Geschwister, da sitzen wir in großem Frieden auf dem Stuhl. Wir fallen in Ohnmacht, was da gestorben wird. Was da umgebracht wird wegen des Glaubens, beten wir für diese Menschen, die also dort auch als Einzelne herausgestellt wird, aber niemals als Volk und Ganzes. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Mit einer glühenden Liebe hat Yahweh sein Volk umgeben und mit ihnen Bündnisse, sogar einen Ehebund geschlossen. Jetzt kommt noch ein Gedankengang, da bitte ich um Konzentration. Er nennt sie Tochter Zion, Tochter Jerusalem, Jungfrau Israel, Braut, und verlobt sich mit ihr und macht einen Ehebund. Das sind alles Begriffe, die Christenheit ja zu Weihnachten, Tochter Zion, die müssen ja alles sein. Merken wir, so ein Schwindel. Und die Macht der Tradition lässt auch Auserwählte nicht los. Manchmal waten sie knietief in israelitische Rituale und wissen gar nicht, dass sie davon frei sind. Aber können wir nicht ändern. Und ich ging an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war die Zeit deiner Liebe. Und ich breitete meine Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwur dir und trat in einem Bund mit dir, spricht Yahweh, und du wirst mein und wurdest mein. Also ein Liebesbild von einer solchen Schönheit. Und so wurdest du mit Gold und Silber geschmückt, und deine Kleidung war Byssus und Seide, und bunt gewirktest du, aßest Feinmehl und Honig und Öl, und du warst überaus schön und gelangtest zum Königtum. Der Herr legt so viel Herrlichkeit auf ihr, aber sie vertraute auf ihre eigene Schönheit und hurte mit allen, die vorübergingen, Völker. Der Bund wurde gelöst und sie wurde Witwe und zuletzt eine götzendienerische Hure. Die setzt sich zuletzt auf das Tier, nicht die katholische Kirche. Da sind wir uns wohl klar. Sondern die Hure ist das, was sie war, ist und bleibt. Ein götzendienerisches Teil Israel. Als solches sitzt sie auf dem Tier der letzten politischen Weltherrscher. Und sie wird von der jüdischen Lobby geritten und gezügelt und beherrscht. bis dann die politische Weltmacht weiß, von wem sie Jahrtausende geritten wurde. Und dann wird die Hure abgeworfen und wird zertreten, platt gemacht. Und die Politik wird nie die Religion platt machen. Aber hier macht sie die Hure platt. Und Hure gehört zu Israel. In dem unerlösten, unter Fluch gestellten Volk. Bis heute. Wir kennen ja die Geschichte. Israel ist aus dem Alten Testament und wissen um ihr Versagen, ihren Ungehorsam und ihre Widerspenstigkeit. Zuerst lernten sie Jahwe, ihren Gott, lehnten sie ab und dann verwarfen sie die Versöhnung am Kreuz. Wie kann einer, der am Holz hängt, unser Retter und Messias sein? Ja. Und zuletzt lästerten sie nach Pfingsten den über sie ausgegossenen Gottesgeist. Und damit war das Gericht, was von den Propheten, vor allem von Jesaja und auch von dem Sohn Gottes prophezeit war, er hat ja die gleichen Gerichtsworte genannt, Realität. Und im Jahr 70 nach Christi war nichts mehr zu halten. Alles wurde in Trümmer gelegt und das auserwählte Volk wurde in die Wüste der Nationen geführt. Ein 2000-jähriger Holocaust mit Millionen Toter. Israel, und zwar ganz Israel, das 12-Stämme-Volk, hörte auf, Heilsträger Gottes zu sein. Ja. Ein trauriger und zugleich erschütternder Tatbestand, der schon von den Propheten, dem Sohne Gottes und zuletzt eben von Paulus in Apostelgeschichte 28 vorhergesagt wurde. Mit der Sendung des Gottessohnes im Fleisch fand letztlich nochmals eine Zusammenfassung alttestamentlicher Abläufe stand, wo Jesus in seiner Person das kommende Königreich ankündigte. Er war ein Diener der Beschneidung für das Volk Israel, um die Verheißung der Väter zu erfüllen. Und das war ja ein so gewaltiger Einschnitt. Wo aber der Messias nicht als Herrscher sich offenbarte, sondern als Lamm für die Sünde des Kosmos geopfert wurde. Auch stellt er sich als Bräutigam vor und spricht davon, als solcher um Mitternacht der Weltgeschichte wieder zurückzukommen. Das ist die Sache mit den Nachtwachen, können wir nicht behandeln jetzt. Nach dem Werk, vollbrachten Werk der Erlösung am Kreuz, wird er nach 40 Tagen von der versammelten Jüngerschar in den Himmel hinaufgeholt. Und am Ende des Äons, so steht es da, nicht am Ende der Welt. Tut euch doch selber mal den Gefallen und wechselt diese Begriffe aus. Wenn der Herr wiederkommt, ist doch nicht das Ende der Welt angesagt, sondern nur ein Äon wird abgeschlossen von den vielen, die geschaffen wurden. Denn es müsse ja die Zeiten der Wiederherstellung sich erfüllen von allem, was die Propheten geredet haben. Natürlich kann man fragen, ist Gott gescheitert mit seinem Plan an den Widerstand des Volkes? Hat Gott sich verrechnet, verkalkuliert und die Lage falsch eingeschätzt? Die Zerstreuung und Israels und ihre Fluchgeschichte war doch nicht das Ende und die Auflösung göttlicher Pläne und Absichten nur zurückgestellt. Nur zurückgestellt. Momentan nicht gebraucht. Nahezu 2000 Jahre. Bitte. Bitte, klick mal. Ihr kennt ja die Skizze, manchmal verändere ich sie auch etwas. Die linke Spur ist die Spur Israels. Man sieht es kaum noch, Israels, weggelöscht. Das war das Kreuz, der 50. Tag Pfingsten. Ja, und da seht ihr, dass ich Israel ja als Eisenbahnzug zeichne. Ein Israelzug. Und ihr seht schon eigentlich, die horizontale Linie ist die Geschichtslinie. Der Zug hätte müssen nach hier weiterfahren. Nein, er führt nicht weiter. Eine große Weichenstellung Im Jahre 70 fuhr dieser Zug, dieser auserwählte Zug, ins Abseits. Auf das tote Gleis. Die Zurückstellung Israels, die wüste Zeit, der Holocaust unter den Nationen. Und mit dieser Zurückstellung wurde auch die Verwaltung mit Israel, das angekündigte Königreich, die gesamte Verfassung, Matthäus 5 mit der Bergpredigt, alles nach unten gestellt. Und so stand dieser Zug 2000 Jahre auf das tote Gleis. Auf das tote Gleis. Und es ist nicht zu fassen, dass wir die Generation sind, die auf einmal verspüren, nicht nur verspüren, sondern mit Augen sehen, dass dieser Zug, ich habe ja auch dann die Einzelnen noch, ich habe sie vergessen mitzubringen, dann hättet ihr nämlich diesen Zug in eurer Bibel, hättet ihr können einkleben. Und es ist interessant, wie verschiedenartig die Geschwister diesen Israelzug in ihrer Bibel einkleben, wo er nach unten geht. Ich habe ihn bei mir bei Apostelgeschichte 28 eingeklickt. Nun ist Schluss. Nun ist Schluss. Nachdem der Apostel Paulus so viele Male in der Synagoge ist, nun ist Schluss. Die ersten Juden, nun ist Schluss. Gott beendete den Heilsweg, die Heilsstrategie mit seinem auserwählten Volk, beendete ihn und setzte diesen Zug flach, 2000 Jahre. Und niemand in der Theologie war auf den Gedanken gekommen, dass dieser Zug einmal wieder sich bewegt, dass in dieser Lok wieder eingefeuert wird, dass er sich bewegt. Und seit 48 merken wir auf einmal, der Zug ist in Bewegung nach oben. Aber die Frommen tun so, als wären sie das Maß der Heilsgeschichte. Von wegen. Und Gott lässt diesen Zug wieder einfahren und dann seiner göttlichen Bestimmung entgegengehen. Aber wir sehen schon, das ist ein Thema für sich, das fällt mir eben gerade ein, die Drangsal Jakobs, dieses Israel, was sich in dem Land der Eretz Israel, in Palästina, völkisch zusammenfindet, das wird eine Bedrängnis sein, größer wie bei Hitler. Und deshalb gibt es ein Buch von Arthur Katz, der kommende Holocaust. Wer das noch nicht gelesen hat, sollte es lesen. Ich stelle es manchmal jemand zur Verfügung. Was da noch passiert hier, ist nicht auszudenken. Und wenn ich daran denke, die vielen Juden, Israeliten, die von Russland aus der ganzen Welt nach Israel ziehen, was dort passieren wird. Eine Riesenflucht. Jerusalem wird zertreten werden. Ja, ich komme dann nochmal drauf. So, und jetzt sehen wir alt aus. Was macht Gott nun in dieser 2000-jährigen Geschichte? Völlig verschwunden. Und das, was wir hier in diesen Tagen zum deutlich machen, ist, dass Gott in diesem Zeittal, wo er nicht zu sehen und nicht zu spüren ist, ein Geheimnis eingeschoben hat. Und das Geheimnis ist die Christusgemeinde als Leib Christi mit dem verantwortlichen Saul von Tarsus, sagt Paulus. Nur ihm ganz allein, als der Einzige, hat darüber zu berichten. Als ein Geheimnis, was in Gottes Herz verriegelt war. 2000 Jahre Heilsgeschichte, da fehlt doch die Offenbarung des Geheimnis. Habe ich reingeschrieben. Christus fällt dir ein. Ich habe ja auch noch ein Bild. Wir müssen jetzt weitergehen. Wir haben keine Zeit dazu. Mach aus. Ja, Dankeschön. Israel hörte auf, Offenbarungsträger zu sein. Liebe Geschwister, das ist ein solch gewaltiger Gedanke und Einschnitt in Gottes Heils- und Rettungsplan. Ein Tatbestand, der uns so viel abverlangt. Mit der Sendung des Gottessohnes in Fleisch fand letztendlich, hatte ich ja gesagt, noch einmal ein Ruf an sein Volk. Jahrtausende lang wurde ja die Enterbungstheologie, dass Israel erledigt und die sogenannte Christenheit an ihrer Stelle getreten sei, auf allen Fachschulen und Fakultäten vertreten und gelehrt. Weißt du schon, Johannes, ich habe mich entschlossen, Theologie zu studieren. Wisst ihr, was ich dem jungen Mann gesagt hat? Ein aufrichtiges Beileid. Es ist keiner von solchen Schulen zurückgekehrt, der das eigentliche Innerleben noch behalten hat. Sie haben es alle verloren. Und wer als Theologe noch glaubwürdig predigt, da muss ich verabschieden von dem, was auf diesen Satansschulen gelehrt wird. Es hat sich nichts geändert, als Gott seit 48 den Staat Israel neu erstehen ließ und Menschen aus allen Nationen zurückkamen. Zutiefst waren die falschen Lehrdogmen in die Hirne der Herzen der Gläubigen eingebrannt worden. Israel sei eben, weil sie nicht gewollt haben, für immer ausgelöscht und haben keinerlei heilsgeschichtliche Bedeutung mehr. Die Fluchgeschichte und Blutspur, die sich hinter diesem Volk herzieht, ist die Vergeltung ihrer Bußhaftigkeit. So tönt es aus tausend Kehlen der frommen Christen während des Dritten Reiches und wird in der schweren Drangsalzeit von allen Völkern wiederholt werden. Erschütternd zeigt sich in dieser Zeit und das auch in Deutschland, wie der Fahnen von Israel brennen und geschrien werden kann, die Juden ins Gas. Das zeigt die Verwahrlosung einer Merkel-Regierung. Ich wollte nur denen sagen, die denken, sie müssen immer CDU wählen. Dass Gott aber in seinen Eidschwüren, Zusagen und Verheißungen nicht wortbrüchig werden kann, denn unbereubar sind Gottes Berufungen, hat niemand interessiert. Nur ganz wenige im Ablauf der Zeitgeschichte. Und da ist für mich der bedeutendste Mann, Prophet und Lehrer der Gemeinde Ströder. Ströder, Böhmer, Geier, Heller, die haben sich dagegen gestellt und wurden niedergeschrien, aus den kirchlichen Festungen hinausgetan. Das ist bis heute nicht anders geworden. Und deshalb, liebe Geschwister, hat es das Evangelium von dem Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde so schwer. Weil es eine 10 Meter starke Stahlbetonmauer von einem unbiblischen Lehrgebäude und einer falschen Tradition überwinden und einreißen muss. Wenn es gehört werden muss, ja. Mehr als 80% der Gespräche, die wir führen, haben diesen verkehrten Denksinn im Hintergrund. Und außergewöhnlich, war, dass etwa vor 15 Jahren in der theologischen Fachschule in Gießen ein heilsgeschichtlicher Lehrstuhl mit dem Fach Israel eingerichtet wurde. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber was die dort in der Tat lehren, das weiß ich also nicht. Davon ist das Predigerseminar in Reutlingen von den Methodisten sehr, sehr weit noch entfernt. Zurück zu Israel. Unser Herr hat in seiner Verheißung die Entwicklung des Volkes Israel in Gericht und Wiederherstellung klar zum Ausdruck gebracht. Wir beachten es ja, dass diese Aussagen von unserem Herrn in ihrer aktuellen Seite gemacht wurden. Ja, da war ja das Volk Israel noch im Lande. Zum Beispiel sprach er den Fluch über den Feigenbaum aus. Und in Matthäus 23 heißt es: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich versammeln lassen, wie eine Hecke, eine Henne, ihre Küken, aber ihr? Ihr habt nicht gewollt, ja. Das ist beliebte Themen von den Evangelisten. Ihr habt nicht gewollt, ihr müsst wollen, so. Der Eigenwille. Du kannst nicht wollen. Ja, aber die Schrift schreibt dann weiter. Ihr habt nicht gewollt. Euer Haus, was ist die Folge? Wenn du willst, wenn du nicht einwilligst, selbstverständlich kannst, können wir ablehnen. Wir können mit dem Kopf durch die Wand, ja. Ja, euer Haus wird demzufolge zur Wüste werden. Israel unter den Nationen. Wüste. Und dann kommt ein Biss. Ausgemalt? Das ist wichtig. Diese Wüste-Geschichte wird abgegrenzt. Die ist abgeschnitten durch das Biss. Bis ihr sprecht. Ihr, nicht wir. Ihr sprecht. Gelobt sei, da kommt im Namen des Herrn. Das ist der wiederkommende Messias. Natürlich mit seiner Gemeinde. Aber das ist kein Thema für mich jetzt. Da werden sie es lernen. Da werden sie es lernen. Diesem furchtbaren Gericht steht also das Ich entgegen. Es begrenzt die Nacht des Schreckens mit der Wiederkunft des Messias auf dem Ölberg. Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Er sprach von Tempel. Liebe Geschwister, wenn der Herr gesagt hat, hier steht kein Stein auf dem anderen, da gab es keine Alternative für Israel. Wenn sie hätten, die hätten gar nicht. Das Gericht war ausgesprochen und beschlossen. Es gab keinen anderen Weg. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das hat er ihnen gesagt. Von wegen, wenn sie hätten die Geister gepriesen und so, dann wäre das Königreich gekommen. Ja. Das Geheimnis musste dazwischen geschoben werden. Ja. Deshalb. Ja, es wird kein Stein auf den anderen gelassen werden. Und er sprach von den Tempel, es hatte trotzdem noch 70 Jahre gedauert. Nee, 40 Jahre. Jesus lebte im Jahr 30 und der Tempel wurde im Jahr 70 zerstört. Lukas 21, 24, und sie werden fallen, hat unser Herr gesagt. Wer denn sie? Das Volk Israel wird fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Wieder ein Biss. Was heißt denn das jetzt? Bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma bekommen haben. Bah. Die Zeiten der Nationen, wann sie begonnen haben, vielleicht bei Daniel, die Zeiten, ihr kennt ja das Monarchenbild, Gold, so. Dann kommt ein Stein und zertrümmert diese Weltreiche, die Zeiten der Nationen. Über die Nationen sind Zeiten gesetzt. Und wenn sie erfüllt oder ein Pleroma bekommen haben, wird es aufhören, Jerusalem zertreten zu werden. Römer 11, Vers 25, hast du ja am Eingangs gelesen. Und ich habe Jahre gebraucht und habe nie eigentlich gesagt, was ich unter diesem Wort zu verstehen habe, weil ich es nicht gewagt habe, wegen der Autorität der Brüder. Was sieht? Ich rezitiere, dass Verstockung über Israel ist ein Geheimnis, so lange dauern wird, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. 99% war dieser Text besetzt, dass das die Gemeinde ist, die da eingegangen ist. Sind wir jemals die Vervollständigung der Nation gewesen? Wir sind die Vervollständigung des Christus, aber nicht der Nation. Ich habe mich verabschiedet, weil in diesem Textwort die Gemeinde nicht vorkommt. Was wird erfüllt werden? Nicht die Vollzahl an Menschen, sondern an Jahren für die Nationen. Wenn die Nationen ein Pleroma an Jahren, wenn die Zeiten sich erfüllt haben, da steht Pleroma dort. Wenn das abgelaufen ist, kommt Israel dran. Wir kommen in diesem Vers nicht vor. Mal nachdenken. Jesus blickt durch die 2000-jährige Wüste, die Zeit der Schmach und des Elends hindurch und sieht das Ende dieses gewaltigen Äons. Also er bindet die Gerichtszeit Israel einfach mit der Zeit des Endes, der Bedrängnis Israel zusammen. Er nennt nicht eine Silbe von Gemeinde, dass da was dazwischen geschoben wird. Gar nichts. Nichts zu hören und zu lesen. Von dem Munde unseres Herrn, auch nicht in den Evangelien. Er übergeht dieses Zeittal und nennt die Zerstreuung Israels bis zu Ende, wenn er wiederkommt. Denn als dann, wenn die Zeiten der Nationen abgelaufen sein werden, wird eine große Drangsal sein, dergleichen von Anfang des Kosmos bis jetzt nicht gewesen ist, noch sein wird. Und wenn jene Tage nicht abgeschnitten verkürzt würde, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten, Klammer auf, Israels willen. Da sind wir schon längst weg, haben überhaupt nichts mit uns hier zu tun. Um dieser auserwählten Schar willen werden diese Tage verkürzt. Und dann, liebe Geschwister, lesen wir doch dann Reihenfolge, chronologisch, und dann was wird werden dann? Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen. Das ist doch nicht für die Gemeinde geschrieben. Er kommt doch nicht als Sohn des Menschen zur Gemeinde, sondern als Haupt, holt seine Glieder. Wenn er wiederkommt als Sohn des Menschen, kommt er sichtbar mit seiner Gemeinde für Israel wieder. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle, liebe Geschwister, haben wir das korrigiert? Alle Geschlechter der Erde, stimmt nicht. Wenn er wiederkommt, geht es nicht um die Geschlechter der Erde, sondern um die 12 Stämme des Landes. Und das steht hier. Merken wir, der Fokus seiner sichtbaren Wiederkunft ist ganz genau beschrieben. Ölberg Jerusalem, Israel. 12 Stämme Israel. So einfach ist das in unserer Schrift aufgeführt, aber ich sage, wir sind so verdorben von einer falschen Tradition. Wenn der Apostel Paulus auf Israel zu sprechen kommt, da wird es ihm ganz weh ums Herz. Er wollte lieber mit einem Bannfluch von Christus weggeschleudert werden. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, sein Volk von diesem drohenden Gericht bewahren zu können. Deshalb fragt er ja, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall, das geht doch überhaupt nicht an, was er zuvor erkannt hat. Ja, sind etwa, weil Gott sein Volk eine lange Zeit unter Gericht stellt, die Verheißung Gottes in seinem Wort hinfällig? Niemals, niemals. Die Entscheidung, die Israel gegen den Messias getroffen hat, ist unumkehrbar und gilt für immer. Nein, kann doch nicht sein. So dient es ja millionenfach aus den Kehlen der Frommen. Das Gegenteil beschreibt das Wort Gottes. Paulus in Römer 1 wird immer kühner und sagt, das Versagen und das Gericht und der Fluch über Israel wird uns Nationen die Rettung schenken. Erst da kamen wir an die Reihe. Nicht früher, von wegen Gemeinde beginnt zu Pfingsten und was weiß wo. Aus ihrem Fluch, aus ihrem weggeschleudert werden, aus dem Gericht unter die Nation geführt werden, ist uns Nationen der Heißweg geöffnet worden. Da sind wir von oben als Gemeindezug in die Geschichte eingeführt worden. Und da sitzen wir noch. Wir sitzen wirklich noch in diesem Zug. Der fährt ganz langsam. Immer wieder hängt er einen Wagen an, für die noch hinzukommen. Und in diesem Zug sitzen auch Träger aus Israel drin. Ja. Aber nur ein Ausfall, sagt Paulus. In dem jetzigen Kairos, sagt er, in diesem jetzigen Kairos von der Verwaltung der Gnade, nur eine Auswahl aus Israel. Das andere ist und bleibt verstockt. Wie lange? Bis der Messias wiederkommt. Und diesem Volk das steinerne Herz wegnimmt, fleischernes Herz. Mit zwei Zeugnissen schließe ich. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird nicht von dir. Ja. Wir Frommen, wir lassen das über unser Äckerlein rieseln. Da müssen alle Verheißungen uns gelten. Das von dir ist Israel. Und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht Yahweh, dein Erbarmer. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel, Haus Juda und Haus Israel machen werde. 12 Stämme nach diesen Tagen. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde. Nach jenen Tagen. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht von ihnen lassen werde. ihnen wohl zu tun. Doch ich will meines Bundes gedenken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe, und will einen ewigen Bund mit dir aufrichten oder eingehen. Und du wirst deiner Wege gedenken und dich schämen. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich Jahweh bin, auf dass du eingedenk seist und dich schämest und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr Jahweh. Also wir haben die Strecke Israels begonnen und haben sie tatsächlich auch um 11 Uhr beendet. Ich bin ganz glücklich. Das ist das Konzept Gottes mit seinem auserwählten Israel. Und wir finden, ich sage noch einmal, im gesamten Alten Testament, in den Evangelien und in den Briefen der Beschneidung nicht einen Gedanken von diesem Zeittal, was Gott ausgefüllt hat mit dem Geheimnis des Evangeliums, des Christus und seiner Leibesgemeinde. Das war's, damit schließe ich, und das ist ja auch das Thema, womit wir dann am Samstag abschließen. Die letzte Bibelstelle ist Hesekiel 16, 62. Wir beten jetzt miteinander. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir. Wenn du uns Zeit schenkst und wenn wir hier beieinander sind, dann gibst du uns 8 Tage lang Zeit, über dein Wort nachzusinnen. Und wir ringen darum, dass es deinem Heiligen Geist gelingen möge, dieses Wort in Herrlichkeit in unser Herz zu entfalten. Und da bleiben wir dann auch eine Weile stehen, weil das ein ganz glücklicher Zustand ist. Eigentlich wollten wir noch länger hier bleiben, aber auch diese 8 Tage sind ein Kairos, hat einen Anfang und ein Ende. Und dass du ihn gegeben hast, das ist auch Gnade. Ja. Wir sind so glücklich, dankbar und vollständig zufriedengestellt, ausgefüllt, dass du das nicht nur mit uns hier machst, sondern in der Gesamtheit deiner Gemeinde. Darum ringen wir bei Nacht und bei Tag, dass diese kleine Schar zubereitet wird, eingerenkt wird, als Glieder in deinem Christusleib. Und deshalb darfst du und kannst du mit uns machen, was du willst. Dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr, dir zur Verfügung, je länger, je mehr. Das ist es, was uns in diesen Tagen bewegt, damit ganz dein Wort und dein wohlgefälliger Gotteswille ausgerichtet werde. Und wir uns freuen lernen auf den Tag, wo du alle zusammenführst und beieinander haben wirst. Wir danken dir, lieber Vater. Amen. Amen.